Wäre verlockend, das weiter zu gucken. Aber das tun wir nicht. Schöne Serie. Pastewka, wer die kennt, weiß, dass Bastian Pastewka gerne mal die Wahrheit so ein bisschen in die Richtung lenkt, die ihm ganz förderlich ist. Er flunkert gerne und das dient meist eher seinem Vorteil als dem Vorteil anderer. Und ich sage jetzt mal, wir fangen jetzt bei der Predigt an mit Bastian Pastewka und wir. Wir sind natürlich ganz anders als Bastian Pastewka. Wir lügen ja nie. Ganz selten, nur wenn es wirklich Gründe hat, klar. Wir sind natürlich, also so dreist sowieso nicht. Und so will ja auch eigentlich gar keiner sein. Das mag bei dir so sein. Bei mir ist das anders. Ich erzähle mal, vielleicht findet sich ja der ein oder andere da so ein bisschen drin wieder. Denn ich stelle fest, dass ich gar nicht so anders bin als Bastian Pastewka und relativ häufig lüge, meistens eher unbewusst. Warum? Weil ich irgendwie so ein bisschen besser dastehen will, als ich eigentlich bin. Ich habe so ein Gefühl in mir, das kennt ihr vielleicht, vielleicht auch nicht, so ein Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen. Ein Gefühl, unbedeutend zu sein. Das Gefühl, irgendwie beweisen zu müssen, dass ich liebenswert bin und irgendwie wertvoll. Und das ist, dass andere mich auch liebenswert und wertvoll finden müssen. Das muss ich irgendwie beweisen. Ich spüre, dass ich nicht so bin, wie ich sein sollte. Oder auch nicht so bin, wie ich sein möchte, häufig. Es gibt Dinge, die bereue ich. Und zwar ordentlich. Es gibt Dinge, die sollte ich bereuen. Wenn mein Herz ein bisschen gesünder wäre, glaube ich, würde ich die bereuen. Und es gibt Dinge, die werde ich bereuen, ganz sicher. Und ich merke manchmal Tendenz bei mir, dass ich nicht so ganz ich selbst sein will. Mich so ein bisschen aufpoliere. Nicht so ganz dazu stehe, wie ich eigentlich wirklich bin. Und das tue ich weder vor Gott, noch für mich selbst, noch vor anderen. Jetzt sage ich das alles hier so ganz bescheiden und demütig. Ja, jetzt denkt ihr, oh, der Felix, Selbsterkenntnis. Aber wenn ihr mir das sagen würdet, was ich mir gerade über mich erzählt habe, dann wäre ich ziemlich sauer auf euch. Ich würde sagen, was fällt dir ein? Schlecht von mir zu denken. Ja, also ich glaube das ja nicht mal richtig. Ich versuche letztlich alles, oder zumindest vieles, um diese innere Unsicherheit, die ich spüre, diese innere Bedeutungslosigkeit, diese ab und an mal aufflammt, oder auch innere Unreinheit, diese Flecken auf meinem Herzen, von denen manche blass sind, andere ein bisschen intensiver, manche prägen irgendwie alles. Ich versuche das irgendwie zu beseitigen, irgendwie in den Griff zu kriegen, irgendwie hinzubiegen. Und irgendwie merke ich, das funktioniert nicht so richtig. Meistens weniger, oft gar nicht, ganz selten so ein bisschen. Und da das nicht so ganz funktioniert, leugne ich meinen Zustand entweder, oder ich rede ihn so ein bisschen schön, oder ich arbeite einfach noch härter an mir und dann kriege ich das irgendwie schon hin. Und ich merke, also ich bin jetzt seit 15 Jahren Christ und ich merke das auch immer klarer, dass das so ist. Also länger ich Christ bin, umso klarer merke ich, jo, du bist nicht ehrlich. Vor Gott, vor dir selbst, vor anderen. Und wir wollen heute mal so eine Anti-Pastewka-Predigt machen, nicht gegen Bastian Pastewka, sondern gegen diesen Trend, unehrlich zu sein und einfach mal ehrlich sein. Ehrlich zu sein vor Gott, ehrlich zu sein vor mir selbst und ehrlich zu sein vor anderen. Ich glaube, dass das eine große Freiheit ist, wenn ich selbst bin. Vor Gott, vor mir selbst und vor anderen. Das sind die Punkte, die ich heute mit euch angucken will. Ich selbst zu sein vor Gott, das ist der erste Punkt. Und das ist in gewisser Hinsicht der schwerste und der leichteste zugleich. Schwer ist er deshalb, weil Gott mich kennt. Und ich kann ihm einfach nichts vormachen. Das ist lächerlich. Ich kann es versuchen, ich mache das auch, aber es ist eigentlich albern. Und im Grunde komme ich bei Gott auch nicht durch damit, mit irgendwelchen Ausreden, weil Gott sagt, wir wissen beide, wie es ist. Wir wissen es beide besser. Und dann ist es schwer und gleichzeitig ist es leicht, weil Gott mich eben kennt und ich ihm auch nichts erklären muss. Ich muss ihm eben auch gerade nichts vormachen und das macht es gleichzeitig leicht, weil ich ihm nichts verstecken brauche und weil er mich kennt und mich auch versteht. Es gibt super viele Dinge, die ich euch niemals sagen würde, zumindest nicht freiwillig. Vielleicht ganz wenig ausgewählten Leuten. Und Gott weiß die alle und trotzdem hat er mich gern und das finde ich schon faszinierend. Er durchschaut mich und zwar völlig, besser als ich selber. Und ganz häufig hilft er mir, mich selbst besser zu verstehen. Er deckt Sünde und Schuld in meinem Leben auf. Und das Faszinierende ist, wie Gott das tut. Und man erkennt auch daran, ob es Gott ist, der das tut, oder ob es nicht Gott ist. Nämlich, Gott macht das sehr gründlich, sehr ernsthaft. Es ist schmerzhaft manchmal, aber es ist immer heilsam. Wenn Gott Schuld aufdeckt, macht er mich niemals klein und sagt, ja, hier, siehst du, und da, ich hab's doch gesagt. Er macht es immer so, dass es durchaus schmerzhaft ist und durchaus schwierig, aber es ist immer gut. Paulus spricht davon, dass es eine Traurigkeit gibt, die ungiftig ist. Eine Traurigkeit, die einen nicht fertig macht, die einen nicht kaputt macht, sondern die einen verändert, die einen heilt, die einen zum Positiven verändert. Davon spricht Paulus. Und ich weiß, also ich habe ab und an Erlebnisse, wo ich merke, wovon Paulus spricht. Und so deckt Gott Schuld auf in meinem Leben. Er tut das sehr konsequent und sehr klar, aber sehr liebevoll. Und das ist eine Traurigkeit, die ich nicht bereue und über die ich letztlich nicht wirklich traurig bin, sondern eigentlich dankbar dafür bin. Er kennt alles von mir. Wie gesagt, selbst die Dinge, die ich selber nicht kenne. Und er liebt mich dennoch. Und er gibt mich nicht auf. Und gerade in der Passionszeit ist das die Zeit, wo wir das ganz besonders bedenken. Und der Wochenspruch für die vergangene Woche lautete, Gott zeigt unsere Liebe darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also in gewisser Weise im Voraus. Er sagt nicht, okay, wenn es sich irgendwie lohnt, wenn ihr bewiesen habt, dass es irgendwie wert seid, dann gucken wir mal. Sondern Jesus sagt, ich gebe mein Leben auf für euch und das mache ich im Vorfeld. Ob ihr das am Ende annehmen werdet, ob ihr das wert seid, daran frage ich gar nicht. Ich mache es einfach. Und deshalb, um ehrlich zu sein vor Gott, glaube ich, brauchen wir Hilfe. Deshalb meine Bitte, mein Tipp, meine Ermutigung, sprich mit dem Heiligen Geist. Bitte Gott selbst, Gott, der uns ganz nah ist, der Heilige Geist, dass er uns hilft, dass er uns die Augen öffnet für unsere Schuld. John Ortberg schreibt ein Buch, eine schöne Geschichte, von einem Genie von Ingenieur, der am Beginn des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Der hieß Charles Steinmetz. Und der war im Ruhestand, alle wussten, der Junge hat's drauf. Und eines Tages ist eine große Industrieanlage kaputt gegangen. Und die wussten alle, wir kriegen das Problem aber nicht in den Griff. Aber einer, der uns helfen könnte, wäre Charles Steinmetz. Also rufen sie ihn an und sagen, wie sieht's aus, kommst mal rum, hier ist was kaputt. Ich glaube, du kannst da vielleicht helfen. Er kommt hin, läuft um diese Anlage fünfmal rum, halbe Stunde später, nimmt ein Stück Kreide, macht ein Kreuz an einer Stelle und sagt, da müsst ihr gucken, da liegt der Fehler. Die machen das Ding auf und merken, da liegt der Fehler. Charles Steinmetz schickt eine Rechnung über $10,000, was damals richtig viel Geld ist. Und die denken so, wow, hat er irgendwie eine 0 zu 4 rangehangen oder 2er? Okay, rufen wir mal an, fragen nach und sagen, kannst du nicht nochmal irgendwie aufschlüsseln, wie sich die Rechnung zusammensetzt? Wir würden zumindest gerne wissen, wo das Geld hinfließt und warum. Und er schickt eine Rechnung, wo drauf steht, ein Kreidekreuz an ein Stück Metall malen, $1, und wissen, wo man das ranmalen muss, $9,999. Also, ihr versteht das Bild, Gott weiß, wo unser Problem liegt. Gott weiß, wo das Kreuz gemacht werden muss, wo er sagt, da musste man gucken. Da ist dein Problem. Und ich glaube, wir sehen das selber häufig gar nicht. Wir brauchen die Hilfe Gottes, dass er uns zeigt, pass auf, du kannst dich mit 5000 Dingen beschäftigen, die alle auch wichtig sind, aber das eine, das wäre wirklich mal der Punkt jetzt. Und dass wir den Heiligen Geist bitten, bei uns, in unserem Herzen, dort das Kreuz zu machen, wo es gerade wichtig ist. Wenn man in der katholischen Kirche zur Beichte geht, gibt es eine Begrüßung am Beginn, die der Beichtvater dem der Person sagt, die beichtet. Die finde ich sehr aufschlussreich. Denn er sagt, Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit. Wahre Erkenntnis deiner Sünden. Ich glaube, wir brauchen das, denn andernfalls laufen wir Gefahr, entweder uns an irgendwelchen Bagatellen aufzureiben, die vielleicht nicht unbedingt schön sind, aber nur auch nicht das Riesenproblem. Und die machen wir manchmal ganz groß und halten uns dann ewig auf und verpassen dabei vielleicht die eigentlichen Probleme. Und bei so mittelschweren Sünden sind wir dann vielleicht nachlässig und sagen, naja, meine Güte, und die ganz Großen sehen wir wahrscheinlich gar nicht, aber irgendwie einen Balken im Gesicht haben und denken, der hat aber einen Splitter da hinten, das sah auch nicht gut aus, ne? Ich glaube, wir brauchen Gottes Hilfe, um zu erkennen, was eigentlich wirklich das Problem in unserem Leben ist und wo wirklich Schuld liegt. Deshalb, meine Ermutigung, mein Tipp, der erste Schritt, bitte ihn, dein Herz zu erweichen. Bitte Gott selbst. Bitte ihn, die Sünden mit seinen Augen zu sehen und zu sehen, was Gott sieht. Sein Herz zu sehen. Also nicht bloß zu sehen, gut, dass es passiert, das war doof, sondern zu gucken, wie denkt eigentlich Gott darüber. Wie sieht Gott das Problem? Ihn zu bitten, zu erkennen, was eigentlich der Kern von Sünde ist. Denn im Kern ist Sünde am Ende Misstrauen. Misstrauen in Gott, zu sagen, der ist wirklich gut, mein, weiß ich nicht. Und deshalb will ich unabhängig von Gott sein, denn wenn ich unabhängig bin, kann, wenn Gott mich mal hängen lässt, ich nicht so enttäuscht sein, weil ich unabhängig bin. Und ich vertraue Gott nicht und deswegen bin ich unabhängig und unabhängig, weil ich ihm nicht vertraue. Wenn ich ihm vertrauen würde, dann bräuchte ich auch nicht unabhängig von ihm zu sein. Und Sünde ist auch im Kern Egoismus, weil ich sage, hey, ich hätte das jetzt aber irgendwie gerne. Ob das für andere gut oder schlecht ist, ist mir eigentlich egal, weil hier geht es gerade um mich. Und deswegen ist Sünde auch im Kern mangelnde Liebe, weil es nämlich erstmal um mich geht. Und vor allem um mich. Und dann irgendwann auch vielleicht mal um andere, aber vor allem erstmal um mich. Also Gott zu bitten, wahre Erkenntnis meiner Sünden zu haben. Und der zweite Aspekt, wahre Erkenntnis seiner Barmherzigkeit. Genauso wichtig. Ich glaube, dass die Voraussetzung für wirkliche ernsthafte Umkehr und für wirkliche tiefgründige Erkenntnis von Schuld ist, dass ich das im Licht der Gnade Gottes tue. Und dass es mich nicht völlig kaputt macht, das zu erkennen, denn das kann hart sein, sondern dass ich das ertragen kann, weil ich sage, ich stehe im Licht Gottes. Ich stehe auch ein Stück weit im Schutz Gottes, der mich auch bewahrt davor, dass diese Erkenntnis mich voll umhaut. Deshalb lass dir gleichzeitig die Augen öffnen für die Gnade Gottes und nimm seine Vergebung an. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Also mich selber nicht zu verdammen. Hinzugucken, was das Problem ist, das nicht schön zu reden, aber dabei auch nicht stehen zu bleiben. Denn das wäre Stolz. Wenn ich sage, Gott, du kannst mir gerne vergeben, aber ich kann das nicht. Puh, wer bin ich? Dass ich was nicht kann, was Gott mir zuspricht. Ich glaube, so ehrlicher das Bekenntnis ist, so tiefer die Reue ist, so heilender ist die Gnade. Und so tiefer die Gnade ist, umso ernsthafter wird mein Bekenntnis sein. Und umso tiefer meine Reue. Das ist, glaube ich, ein wechselseitiger Prozess. Es gibt zwei unglaublich krasse Kapitel im Buch Hesekiel, dem Propheten Hesekiel. Da schildert Gott so ein bisschen die Probleme und die Schuld seines Volkes. Auf unglaublich eindrückliche, intensive und konkrete Art und Weise. Das passiert meist zu Bildern von Ehebruch und sowas. Und man liest das, das ist ein echt langes Kapitel, und man denkt so, wow, das ist fast nicht zu ertragen. Und am Ende ist man irgendwie verzweifelt, denkt so, boah, scheiße. Also wenn du die Hälfte von dem stimmt, dann buh. Und am Ende sagt Gott, und all das will ich euch vergeben, weil ich Gott bin. Und es wird euch einfach still machen, vor mir, weil er kennt, dass ich barmherzig bin. Und ich glaube, das gehört zusammen. Eine tiefe Erkenntnis der Gnade Gottes und eine tiefe Erkenntnis meiner Schuld. Je tiefer beides ist, umso heilsamer ist es. Also lasst uns Gott bitten um Erkenntnis von Sünde, um Erkenntnis von seiner Barmherzigkeit und um die Bereitschaft umzukehren. Und der Rahmen dafür, also damit, glaube ich, haben wir jetzt einen Rahmen abgesteckt, in dem ich Schuld bekennen kann vor Gott und ihm Schuld bekennen kann vor mir selbst. Und das ist der zweite Punkt, ich selbst zu sein vor mir selbst. Also ehrlich zu werden vor mir selber. Und dazu hilft es manchmal, mich zu prüfen. Es gibt so Beispiele zum Beispiel, wo man so einen Text hat, meist anhand der 10 Gebote oder auch des Doppelgebots der Liebe orientiert zu gucken, wo könnte eigentlich was passieren? Wo könnte eigentlich was liegen? Wo komme ich der Sünde auf die Spur? Und zwei Fragen sind sehr hilfreich. Die erste Frage, was ist eigentlich passiert? Ganz konkret mal gucken, was ist eigentlich vorgefallen? So konkret wie möglich, so ehrlich wie möglich. Und sich zu fragen, was bedeutet das eigentlich, was da passiert ist für Gott? Was bedeutet das für andere Menschen? Was bedeutet das für mich? Was sind die Konsequenzen? Wo ist eigentlich das Problem? Es klar zu identifizieren und es zu benennen. Erstmal vor mir selber und vor Gott. Und zu sagen, okay Gott, das ist das Problem. Und das ist passiert und es tut mir leid. Und das ist Mist. Und mich auch nicht herauszureden. Also auch Verantwortung zu übernehmen, dass ich sage, ich hatte eine Wahl und eine Entscheidungsfreiheit. Und die habe ich genutzt und habe mich dann so entschieden. Natürlich gab es auch Umstände und ich bin pipapo, klar, ich bin auch Sünder, aber trotzdem entbindet mich das nicht von der Freiheit, dass ich am Ende für das, was ich tue, Verantwortung trage. Und immer auch ein Stück Freiheit habe, selber zu entscheiden, mache ich so oder mache ich es gar nicht. Und diese Verantwortung auch einfach einzugestehen und zu sagen, Gott, okay, ich stehe hier und bin dafür verantwortlich. Ich will mich ja nicht rausreden, meine Gene oder meine Eltern oder was weiß ich. Nee, das war ich. So bin ich. Die zweite Frage, warum ist das passiert? Genauso wichtig, zu fragen, warum habe ich das eigentlich gemacht? Meine Motive zu prüfen und zu entdecken, was sind eigentlich die Motive, die hinter dem allen stehen. Denn häufig hilft der Sünde irgendwie ein Bedürfnis in mir zu befriedigen, was eigentlich völlig okay ist. Es ist nur der falsche Weg. Beispiel. Ich sehe mich irgendwie nach Sicherheit, nach Akzeptanz, auch Selbstsicherheit. Der falsche Weg wäre zu lästern, quasi auf Kosten anderer, andere schlecht zu machen, damit ich besser dastehe. Oder festzustellen, wie man sagt. Wir lästern nicht, wir stellen fest, bla bla. Der richtige Weg wäre Anerkennung und Sicherheit bei Jesus zu finden, dass er sagt, du musst das überhaupt nicht. Du musst nicht auf Kosten anderer irgendwie dich groß machen. Du bist jemand, du bist wertvoll und du bist bei mir sicher und geborgen. Und ich gebe dir Identität, die musst du nicht irgendwie dir zusammenklauen auf Kosten anderer, die schenke ich dir. Ich glaube, die Ursache der Sünde zu finden, führt zu wirklicher, ernsthafter Umkehr. Also Umkehr ist ja auch Umdenken. Wenn ich entdecke, warum mache ich das eigentlich, werde ich Dinge plötzlich neu bewerten und sagen, Mensch, guck mal, das liegt ja daran. Und das verstehe ich auch, warum ich das mal wieder mache. Weil das Problem eigentlich nicht das ist, sondern eigentlich das da, wo es herkommt. Und ich glaube auch, dass es zu ernsthafter oder wirklicher auch Prävention führt. Wenn ich verstehe, was das Problem im Kern ist und dieses Problem angehe, wird das auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, nicht den gleichen Mist immer wieder zu machen. Und ich glaube, es führt auch zu wahrer Heilung, weil ich feststelle, was eigentlich mein Problem ist und wo ich eigentlich Hilfe brauche. Und das ist häufig nicht das, wo es sich konkret äußert. Manchmal auch, aber nicht immer. Und ich glaube, so mehr wir das lernen, so besser werden wir darin. Und ich glaube, dass den Prozess des Lernens ist da wichtig. Wir müssen das, glaube ich, wirklich lernen. Wir müssen lernen, Sünde zu entdecken. Wir müssen lernen, umzukehren und auch lernen, Sünde zu meiden. Ich glaube nicht, dass das was ist, was man so von Hause aus und mitbringt und ganz locker von selbst kann. Ich glaube, das ist ein Prozess, wo uns Gott hineinnehmen möchte, sensibel für zu werden. Und ich glaube, dass das uns letztlich auch helfen wird, Sünde zu meiden, denn Sünde führt ja irgendwie immer zu mehr Sünde. Also Sünde versteckt sich und Sünde macht blind, ne? Sprichwort Balken und Splitter. Also mit einem fetten Balken im Gesicht sehe ich halt, also ich sehe ja nichts mehr. Und ich sehe den Balken auch nicht, weil der ist ja im Auge drin. Also dieses Bild von Jesus zeigt ja, dass Sünde im Grunde blind macht und Sünde sich versteckt und Sünde auch immer größer wird, wenn ich sie nicht anpacke. Und wenn Sünde aber entdeckt wird, wenn Sünde aufgedeckt wird, wenn damit umgegangen wird, dann, glaube ich, verliert sie an Einfluss und Kraft in meinem Leben. Also, steh zu dir selbst, so wie du bist. Und steh auch zu dir selbst, so wie Gott dich sieht, nämlich als geliebten Sünder, das ist der Punkt. Klar sind wir schuldig, klar bleiben wir Gott Dinge schuldig und wir sind oft weit entfernt von dem, was Gott für uns fordert, aber gleichzeitig liebt uns Gott und das ändert sich auch nicht. Also zu erkennen, ich bin ein geliebter Sünder. Und ich glaube, das macht demütig, denn es nimmt mir zum einen die Illusion über mich, zu sagen, oh, ich bin eigentlich ein ganz toller Typ und habe mal einen schlechten Tag. Das ist nämlich Quatsch. Und gleichzeitig vertreibt es auch falsche Demut. So dieses, oh, ich bin so ein armer Wurm, aber wie, du sagst mir das. Dann bin ich böse mit dir. Also nimm Gottes Vergebung an. Das bedeutet, akzeptiere, wer du bist. Sünder. Und gleichzeitig gerechter. Gott sagt, ich spreche dich gerecht. Und du bist eigentlich beides, lebe in der Spannung. Dass in dir Sünde steckt und die Tendenz dazu, Dinge einfach zu verbocken und nicht so zu leben, wie Gott es gedacht hat, Gott zu misstrauen, unabhängig sein zu wollen, egoistisch zu sein, aber wisse, dass ich dich gerecht spreche, dass ich dich nicht so lassen will, dass du dich verändern sollst und dass wir das gemeinsam angehen. Dritter und letzter Punkt, ich selbst zu sein vor anderen. Also, ich bin ehrlich vor Gott. Schwerstes und leichtestes zugleich. Ich bin ehrlich vor mir selber. Gute Richtung, gute Richtung. Und der letzte Schritt, glaube ich, und der ist vermutlich der schwerste, aber auch wieder konsequenteste, ehrlich zu sein vor anderen. Auch ungefragt. Nicht, als wenn ich in der Ecke stehe und alle sagen, los, jetzt raus mit der Sprache. Ich sage, ah. Nee, von mir aus. Im Jakobusbrief heißt es, bekennt also einander eure Sünden. Bekennt sie. Und im Johannesbrief, im ersten, heißt es, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Steht zu dir. Das schöne Wort beichten, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, das kommt davon von beichten. Also ich beichte mich, ich stehe zu mir. Ich sage, ja, so bin ich. Das bin ich, ich muss das nicht schönreden, ich muss das nicht wegreden, ich muss das nicht entschuldigen. Ich kann zu mir stehen, weil ich so bin. Und weil ich auch vor Gott kein anderer sein muss. Als der, der ich einfach erstmal bin. Sprich Schuld aus, um sie loszuwerden. Ich glaube, das ist ein tiefes Geheimnis, dass wenn wir Schuld aussprechen, wenn wir Schuld beim Namen nennen, wenn wir Schuld bekennen, werden wir sie los. Teile sie mit anderen, aus drei Gründen. Erstens, um geheilt zu werden. Heilung. Ich glaube nicht, dass Gott Beichte braucht. Das braucht Gott nicht. Wenn wir sagen, es tut mir leid, Jesus, und das ernst meinen, dann räumt Gott das aus. Er braucht das nicht, dass wir irgendwo hingehen und das bekennen. Aber ich glaube, wir brauchen das. Dietrich Bonhoeffer schreibt, viele Christen sind furchtbar erschüttert, wenn sie unter den Gerechten plötzlich einen echten Sünder entdecken. So bleiben wir alleine mit unserer Sünde, leben in Lügen und Heuchelei und wer mit seinen Sünden allein ist, der ist wirklich allein. Also erschüttert, das sind ja echt Sünder in der Kirche. Überraschung. Aussprechen, bekennen, beim Namen nennen. Ich glaube, wenn wir das tun, wenn ich meine Sünde bekennen kann, wenn ich zu dem, was ich verbockt habe, stehen kann, wenn ich zu dem, was ich bin, stehen kann und damit nicht allein bleiben muss und das irgendwie nur mit mir ausmache, ich glaube, dann habe ich sie wirklich eingestanden, vor Gott und vor mir selbst. Dann mache ich weder Gott noch mir was vor, wenn ich anderen nichts mehr vormachen muss. Dann kann ich ich selbst sein, auch vor anderen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass unsere Gemeinde ein Ort ist, wo das geht. Wo wir Sünder sein können und nicht irgendwie mehr sein müssen und besser sein müssen, als wir eigentlich sind. Denn das sind wir nun mal nicht. Sondern ein Ort, wo wir sagen können, hey, so bin ich. Ich will nicht so bleiben, aber ich bin erstmal so. Und ich sage dir das, ganz offen und ehrlich. Ich stehe zu mir. Können wir bei uns Sünder sein? Das ist die Frage. Also erster Grund, warum wir bekennen müssen, weil wir geheilt werden sollen. Weil wir nicht alleine bleiben sollen mit der Schuld. Und weil auch wir Vergebung zugesprochen bekommen. Bonhoeffer sagt auch, dass der Christus im Bruder, der mir Vergebung zuspricht, lauter spricht als der Christus, der in mir wohnt. Manchmal gibt es Zeiten, da müssen wir es von außen hören. Dir ist vergeben. Also Beichte ist auch ein Geschenk an mich. Ein Geschenk, Gnade wirklich zu erfahren. Das heilt mich. Wenn ich irgendwo hingehe und sage, boah, das ist echt nicht leicht. Und ich nehme jetzt den Mut zusammen und gehe zu jemandem hin und sage, pass auf, das ist passiert. So. Das bin ich und das ist passiert. Und ich hätte es anders machen können, habe ich aber nicht. Und dann beten wir zusammen und er sagt, du, im Namen von Jesus kann ich dir sagen, dir ist vergeben. Das ist weg. Das ist lauter, als wenn ich mir das selber sage. Oder wenn es Christus mir sagt, das ist schon laut. Aber ich glaube, manchmal brauchen wir Zeiten, wo jemand uns das zusprechen muss. Geradezu direkt. Deswegen Beichte als Geschenk an mich, um geheilt zu werden. Zweiter Aspekt, Beichte als Geschenk an mich, um verändert zu werden. Heiligung. Auch hier gilt, Gott braucht die Beichte nicht, aber ich brauche sie. Denn ein Bekenntnis meiner Schuld unterstreicht meine Ernsthaftigkeit. Ich lasse andere meine Karten schauen. Das macht mich verletzlich. Aber ich mache mich damit ja auch verbindlich und sage, pass auf, ich will so nicht bleiben. Und ich sage dir das. Ich will nicht alleine kämpfen. Ich will, dass wir das zusammen machen. Und ich glaube, ein Bekenntnis wird meine Einstellung ändern, denn ein Bekenntnis ist schwer. Aber ich glaube, das ist eine gute Last. Weil es eine Last ist, die mir zeigt, Sünde hat Konsequenzen. Das ist nicht einfach nur, ja, passiert und jetzt ein bisschen Vergebung und wieder alles gut. Nee, häufig hat Sünde schafft Fakten. Und die bringt auch Bekenntnis und Vergebung nicht einfach aus der Welt. Dinge zerbrechen. Dinge müssen ja aufgebaut werden. Man muss sich versöhnen. Man muss Schritte gehen. Man muss sich verändern. Und ich glaube, es ist gut, das auch ab und an zu spüren und zu merken, es ist schwer, zu mir selbst zu stehen. Aber es ist so heilsam. Ich glaube, Gott wird mein Herz dabei verändern. Wenn in mir der Wunsch entsteht, anders zu leben. Weil ich sage, hey, so will ich nicht bleiben. Ich will anders leben, für Gott, für andere, für mich selbst. Und auch der Wunsch entsteht, es wieder gut zu machen. Zu sagen, das soll auch nicht wieder passieren. Das war für Gott mühsam, das war für andere mühsam, das war für mich mühsam. Das muss nicht so bleiben. Das soll nicht so bleiben. Und damit der dritte Aspekt, Versöhnung. Dinge auszusprechen, um Versöhnung zu ermöglichen. Damit ich den anderen verstehe, der, an dem ich schuldig geworden bin. Gott, aber auch Menschen. Dass ich verstehe, was hat das eigentlich mit der Person gemacht, dass ich mich so verhalten habe. Was hat das eigentlich in mir ausgelöst? Damit ich mich entschuldigen kann und damit den ersten Schritt gehe, dass Versöhnung stattfindet, dass eine Beziehung wieder repariert wird. Und auch hier die Frage, was ist eigentlich passiert? Und was hat das mit dem anderen gemacht? Wie hat er das erlebt? Und den Wunsch auszudrücken, ihn auch zu sagen, ich möchte es wieder gut machen, ich möchte mich entschuldigen und ich möchte mich bemühen, es besser zu machen. Gib mir die Chance dazu. Also Neuanfang mit Gott, mit mir selbst und mit dem anderen. Ich will schließen mit einer Szene aus dem Buch Der Traum von James Brian Smith, der ist Professor für Theologie und der hat selber eine harte Zeit erlebt, hat ein Buch geschrieben, das ist eine Geschichte von einem Mann, der Tim heißt und der eigentlich eine ähnliche Geschichte hat wie der Autor selber und der ins Kloster fährt und dort einen Traum hat vom Himmel und im Himmel ist. Und das ist ein ganz tolles Buch, weil der Wahrheiten des Evangeliums, Wahrheiten der Bibel quasi in Literatur packt und viele tiefe Wahrheiten über Gott und das Menschsein vermittelt. Und es gibt eine Szene in dem Buch, die finde ich sehr eindrücklich und ich würde die fast als Voraussetzung für all das nehmen, was ich gerade erzählt habe, für diesen ganzen Prozess. Ich erzähle sie nach, weil es geht schneller, als wenn wir sie vorlesen. Tim ist im Himmel und begegnet verschiedenen Leuten, die sein Leben geprägt haben. Und er trifft seinen alten Friseur wieder und sitzt bei dem auf dem Friseurstuhl. Und dann kommt in den Raum jemand, den er auch kennt, nicht persönlich, aber aus vielen Büchern, nämlich C.S. Lewis. Und die beiden Jungs sagen, pass auf Tim, guck mal in diesem Spiegel. Das ist kein normaler Spiegel, das ist ein besonderer Spiegel. Darin wirst du dich selbst erkennen, so wie du bist, nicht wie du gern wärst oder wie du mal sein würdest oder vielleicht mal warst oder andere dich gern hätten, nein, so wie du bist. Und er guckt rein und das ist ein ziemlich hartes Ding, weil er halt merkt, wow, okay, ich würde gern gehen jetzt. Also er sieht sich selbst mit all seinen Schwächen, Fehlern, Scheitern, Schuld, all den Abgründen, die andere gar nicht sehen können, die Gott sieht und die er selbst manchmal kennt, manchmal nicht oder die Augen davor verschließt. Er sieht sich in diesem Spiegel und das ist ziemlich hart für ihn. Und C.S. Lewis sagt, komm, wir gehen mal raus. Du hast es angeschaut, sehr ermutigen ihn immer wieder, guck hin, stell dich dem, guck's dir an, steh zu dir selbst, nimm wahr, wer du bist und lass uns rausgehen. Wir gehen eine Runde spazieren. Das vertreibt ein bisschen die Gedanken und wir können ein bisschen nachdenken über, was du gesehen hast. Und wir gehen zu einem besonderen Ort. Und die gehen los, C.S. Lewis und Tim. Und er merkt, wie das wie so ein Gewicht auf seinen Schultern ist, wo er sagt, boah, das bin ich. Das bin ich. Und ich weiß, dass es stimmt und ich möchte es gar nicht wissen. Ich möchte es gar nicht glauben. Und er sagt, Mann, ich habe hier nichts zu suchen. Ich muss eigentlich nach Hause gehen und alles in Ordnung bringen. Ich muss eigentlich mein Leben nochmal neu leben und muss eigentlich nochmal alles gut machen. Ich darf doch gar nicht hier sein. Und dann sagt C.S. Lewis, doch. Wenn du jetzt zurückgehst und das alles irgendwie selber machst, glaub mir, du machst die gleichen Fehler immer wieder. Es wird eher schlimmer als besser. Bleib hier. Halt es aus. Komm mit. Wir gehen auf diesen Berg dort. Und sie gehen auf diesen Berg und C.S. Lewis hilft ihm und der Typ ist ziemlich fertig. Und auf dem Berg steht ein Kreuz. Das Kreuz. Das Kreuz, an Jesus gestorben ist. Und er wirft sich nieder vor diesem Kreuz und erlebt Gnade. Und bittet Jesus um Vergebung. Klar, er hat so einen Rucksack auf dem Rücken, den er ablegt dort. Und dann sagt er, oh Mann, das ist so schön, dass Gott sein Leben niederlegt und dass Gott sagt, ich versöhne dich und du darfst hier sein, obwohl du es gar nicht verdient hast. Er sagt, boah, ich muss jetzt mein Leben anders leben, ich muss jetzt was reißen für Gott. Und C.S. Lewis sagt, wieder falsch. Darum geht es überhaupt nicht. Jetzt geht es nicht darum, dass du jetzt irgendwas leistest wieder für Gott, dass du jetzt irgendwas wieder bringst und irgendwie was veränderst. Nein, es geht einfach nur darum, dass Gott sagt, ich liebe dich und ich vergebe dir. Und ich will nicht irgendwas von dir haben, nicht deine Leistung, ich will nicht, dass du ein besserer Mensch wirst, nein, ich will dich haben. Dich, so wie du gerade bist. Nicht wie du gern wärst oder vielleicht mal sein könntest, nein, dich einfach wie du gerade bist. Das ist das Evangelium und darum geht's hier. Und alles andere kommt danach. Das Evangelium, glaube ich, ist die Voraussetzung für wirklich schonungslose und heilsame Ehrlichkeit. Dass wir, wenn wir aufs Kreuz schauen, und das ist in der Passionszeit mit die beste Zeit im Jahr, das zu tun, sehen, wie Gott uns sieht. Und dass wir ehrlich werden vor uns selbst. Dass wir ehrlich werden vor Gott. Dass wir ehrlich werden voneinander. Und wir werden jetzt eine Interaktion haben. Denn wir können jetzt das hören und sagen, oh, schöne Rede, Herr Pastor. Das ändert ja nichts. Nein, wir müssen einen Schritt gehen. Ich glaube, es ist wichtig, Schritte zu gehen im Glauben und Gott ein Zeichen zu geben. Und da hinten liegen Steine. Und diese Steine stehen für drei Sachen. Die können für drei Sachen stehen. Bevor ich sage, wo die stehen, sage ich, was ihr machen könnt jetzt. Ihr könnt euch halt einen Stein nehmen und nach vorne kommen und diesen Stein vor das Kreuz auf den Altar legen. Und damit drei Dinge Gott sagen. Erstens, ich möchte gerne umkehren, ich weiß aber nicht wie, Gott. Ich möchte es lernen. Ich brauche das, ich vermute, dass da was ist und ich bitte dich, hilf mir. Ich habe Angst davor vielleicht, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber ich möchte es gerne lernen, weil ich glaube, es ist gut. Deshalb, dieser Stein ist mein erstes Zeichen an dich, Gott, zu sagen, bitte hilf mir dabei. Zweite Möglichkeit. Dieser Stein steht für etwas Konkretes. Irgendwas, wo du sagst, boah, das ist irgendwie, das ist ein Gewicht in meinem Leben, das ist Schuld. Da sind Dinge schiefgelaufen, ich möchte sie abgeben. Und du nimmst diesen Stein und sagst, Jesus, ich möchte umkehren. Und ich lege diesen Stein ab bei dir und bitte dich, vergib mir. Nimm mir diese Schuld, nimm mir dieses Gewicht. Ich möchte es loswerden, ich möchte umkehren, ich möchte neu denken, neu leben, neu handeln. Bitte hilf mir dabei. Dritte Möglichkeit, es ist ein erster Schritt zur Beichte, zu sagen, Jesus, ich möchte Schuld bekennen und damit fange ich an. Ich bekenne es hier im Raum vor Leuten, indem ich den Stein nehme, nach vorne laufe und dahin lege und sage, jo, das bin ich. Ich habe ein Stück Schuld im Leben, das werde ich bekennen. Und das ist der erste Schritt. Und du kannst ihn vertiefen später. Ich werde nachher da hinten sitzen, in diesem Raum, und oben wird Christiane sitzen. Und Dennis ist krank. Und Patrick, wunderbar. Die beiden werden oben sitzen in den zwei Räumen dort. Und wenn ihr was Konkretes habt, wo ihr sagt, ey, darüber würde ich gerne mal reden, nutzt die Gelegenheit. Gute Gelegenheit heute. Christiane, Patrick, ich da hinten. Und das ist der erste Schritt. Oder auch der erste Schritt zur Versöhnung. Zu sagen, Herr, da ist was zwischen jemand und mir und mich ärgert das und uns stört das und wir müssen das angehen und deswegen nehme ich diesen Stein und lege ihn hin und sage, das ist mein Zeichen an dich, Jesus. Ich möchte das angehen. Hilf mir dabei. Mich mit dem Mann zu versöhnen, etwas klarzustellen, mich zu entschuldigen, etwas in Ordnung zu bringen. Also, wir haben jetzt Zeit dafür, 5 bis 10 Minuten. Reik wird was spielen. Und ihr habt jetzt Gelegenheit, euch den Stein zu nehmen und den davon abzulegen, dort zu beten, stille zu sein, wie das erst passt. Nutzt die Gelegenheit, Jesus ist hier und er will uns dabei helfen.